Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unser Job ist verantwortungsvoll. Das Auto ausgesucht, der Geschmack erlesen, die Hobbys kreativ, die Freundschaften wertvoll und unsere Meinung Kompetenz. Kein Zweifel, wir sind einmalig. Wir sind nicht Teil einer Masse. Da müssen wir nur in den Spiegel sehen. Was aber, wenn das nicht stimmt? Was, wenn ihr nur ein schlechter Marketingwitz sind? Zwei junge deutsche Soziologen versuchen mit ihrem Buch «Wir Einmaligen» dem Stress der dauernden Selbstinszenierung den Zahn zu ziehen. Scharfzüngig, überzeichnet und frech. Cornelia Kasis hat sie an ihrer Arbeitsstätte in Hamburg besucht.
«Wir Einmaligen», so heißt das Buch von Oliver Erichiello und Arndt Zische. Die beiden Autoren sind ein Arbeitspaar. Seit vielen Jahren sind die zwei Soziologen denkerisch gemeinsam unterwegs. In der Nähe des Hamburger Flughafens in der Pappenreihe 53 haben sie ein Büro für Markenentwicklung. Dort, wo viele andere auch ein Büro für irgendetwas haben. Wir treffen uns an einem Wintertag. Für Latte Macchiato wird natürlich gesorgt und die Franzbrötchen, ein Hamburger Blätterteiggebäck, liegen auch schon auf dem Teller. Alles genauso wie schon angekündigt und versprochen. Wir Einmaligen. Das Buch ist spitzfedrig da und dort kaltschnäuzig und rotzfrech geschrieben. Das ist ziemlich ungewöhnlich für Soziologen. Genauer, die beiden bezeichnen sich als Markensoziologen. Der Begriff ist erklärungsbedürftig. Arndt Zische hilft weiter.
Es geht darum, wir gucken uns eine Marke nicht von außen, sondern von innen an. Wenn wir eine Marke analysieren, und die wurde 1886 gegründet, dann fangen wir an, 1886 zu gucken und dann analysieren wir bis ins Tagesgeschäft im Dezember, Januar 2010, 2011 hinein. Und warum machen das Soziologen oder warum können das Soziologen besonders gut? Es geht darum, dass wir feste Strukturen suchen. Was wiederholt die Marke und was macht sie erfolgreich? Und das Schöne ist, wenn man diesen analytischen Blick hat, dann entdeckt man ganz, ganz konkrete Bausteine.
Und ich glaube, der Grundgedanke bei den Dingen, die Arndt Zische eben ausgeführt hat, ist, Marken nicht nur als betriebswirtschaftliche Phänomene zu verstehen, sondern als soziale Systeme. Soziologie spielt in dem Moment eine Rolle, wo Menschen ein Bündnis eingehen. Und hier geht es um ein Bündnis, das Menschen mit einem Ding eingehen, mit einem Versprechen. Man kann betriebswirtschaftlich nicht erklären, und das ist ja dieses alte Denken vom Homo economicus, warum Menschen eine Jeans für 150 Euro kaufen, wenn sie genauso gut eine für 10 Euro bekommen. Das ist in dem Moment ein soziologisches Phänomen.
Oliver Erichiello zum soziologischen Phänomen Ich und meine Marke, einem Bündnis der ganz besonderen Art. Diesem Bündnis gehen Erichiello und Zische in ihrem Buch auf den Grund. Ein auffälliges Buch, schon mal äußerlich. Das Cover ist silbrig, fast wie ein Spiegel, aber eben doch nicht ganz. Etwas flauer ist es schon.
Also, dass Sie jetzt sagen, dass es ziemlich flau ist, macht uns natürlich sehr traurig. Also, der Hintergedanke ist ganz klar. Es gab den ersten Soziologen, das war Auguste Comte. Und Auguste Comte saß immer an seinem Schreibtisch und hatte zumindest der Legende nach einen riesigen Spiegel vor sich stehen. Und wie man aus unserer Sicht sich kaum noch vorstellen kann, tat er das nicht aus Eitelkeit, sondern er tat es, um sich bei jeder Sekunde immer zu zeigen, ich schreibe jetzt über Menschen, aber ich bin selbst einer von diesen Menschen. Und das ist ein Punkt, der uns mit diesem Buch sehr, sehr wichtig ist.
Es geht darum zu verstehen, dass all das, was wir hier beschreiben, nur ein Resultat der Beobachtungen sind, die wir in unserem ganz, ganz konkreten Lebensumfeld Tag für Tag machen.
Wir sind überzeugt, dass unsere Meinungen sind. Obama ist gut und Ahmadinejad ist böse. Wir glauben, in Deutschland sind wir frei und in China sind alle unterdrückt. Gleichzeitig ist China ganz klar die Zukunft. Der Hybridmotor die Lösung und Burnout die Gefahr.
Da stellt sich ja die Frage, wie frei, wie eigen ist denn unsere sogenannte eigene Meinung wirklich?
Wenn man es als Soziologe versuchen möchte zu definieren, das hört sich jetzt fast an wie ein moderner Taliban, dann muss man sagen, dass die Freiheit des Individuums nichts anderes ist als ein Mythos. Es hat, so glauben wir, und natürlich ist es überspitzt, niemals wirklich einen freien Menschen gegeben. Wenn man Freiheit definiert als die Möglichkeit, sich aus sich selbst heraus zu entwickeln, sich aus sich selbst heraus seine Meinung zu entwerfen, dann muss man sagen, alles, was wir sind, alles, was wir machen, ist sozial. Es gibt da so ein wundervolles Lied von Hermann van Veen, der dann sagt, alles, was ich habe, ist mein Name nur, den habe ich von einem anderen. Und ich glaube, dass das einen Grundgedanken des Buches widerspiegelt, nämlich zu wissen, dass nichts, was auf dieser Welt existiert, aus mir selbst heraus erwachsen ist.
Nun mal halblang. Nun haben wir seit den frühen 70er Jahren Selbstverwirklichung und Eigenständigkeit nicht nur verlangt, sondern auch geübt und erkämpft. Und nun soll das alles Eitelschall und Rauch sein?
Wir sagen so ein bisschen lax dann immer, die Aufklärung hat ihre Kinder gefressen. Es ist selbstverständlich eine tolle Errungenschaft unserer Zeit, dass wir uns in der westlichen Welt relativ frei verwirklichen können. Aber diese ganze Freiheit hat eben auch zu einer Lähmung geführt. Also wir nennen das immer, wenn wir über Herrn Beckmann oder über viele dieser Phänomene, über die wir da schreiben, so diesen Konsens des Gutmenschen. Wir sind uns alle einig, dass wir was für die Natur tun müssen, dass wir den Hunger bekämpfen müssen, dass wir gegen AIDS angehen müssen. Das ist alles vollkommen unstrittig. Aber es hat eben eine Eigendynamik entwickelt, die dazu geführt hat, dass alle nur noch in einem Korridor sitzen. Wenn Herr Beckmann anfängt, seinen nächsten Gast betroffen anzugucken und Sie wissen, das ist der fünfte Gast in dieser Woche, den er betroffen anguckt und dem er sagt, also Ihr Buch, Ihre CD, Ihren Dokumentarfilm, fantastisch, ich habe es wirklich gelesen und ich war begeistert. Also wie Sie diese Gefühle rausgearbeitet haben, Wahnsinn, Wahnsinn, Herr XY, Wahnsinn. Und da sind wir wieder bei diesem Austauschbaren.
Dieses mainstreamige Gutmenschentum ist langweilig und darum alles andere als einmalig, meinen die beiden Hamburger Soziologen und raten zu einem Experiment, das klar macht, wie eng der Korridor der sogenannten Einmaligen wirklich ist.
Ein Appell, es kostet nicht viel. Sagen Sie einfach mal, Zürich ist schlimm, Basel ist hässlich, Genf, schrecklicher See. Sagen Sie das. Schon haben Sie ein ganz anderes Gespräch. Viel besser, als wenn Sie zu viert auf den See starren und sagen, oh, Genf, schön, der Lack.
Nie waren wir derart selbstbestimmt, selbstbewusst, selbstgesteuert, selbstgetrieben. Ich will so bleiben, wie ich bin, war ein Werbeslogan für Diätprodukte. Heute ist es eine Geisteshaltung, die aus Prinzip nach vorne schaut, denn dort offenbart sich angeblich die Zukunft. Die Menschheit ist nach Reformation, Freiheitskriegen, Sklavenbefreiung und Personal Training beim finalen Ich angekommen. Endlich herrscht die Diktatur des Individuums vor dem Kollektiv.
Die Sicherheit zu glauben, dass ich hier der Mittelpunkt der Welt bin und sich jetzt alles um mich herum dreht. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz falscher und fataler Gedanke ist. Nämlich auf der einen Seite ist das, was Arndt Cisch eben als Gutmenschentum getan hat, dass wir alle mehr oder weniger versuchen, Dinge zu tun, die vernünftig sind. Aber auf der anderen Seite meinen, dass sozusagen für uns die Welt nur eine Spielwiese ist, auf der wir uns frei bewegen können. Das ist falsch, das gibt es nicht. Denn fatalerweise führt das dazu, dass wir uns selbst viel zu wichtig nehmen, dass wir überhaupt nichts mehr akzeptieren, was über uns steht. Deswegen spielt Religion keine Rolle, deswegen spielen Ideologien keine Rolle mehr, deswegen spielt wahrscheinlich auch in keiner Weise mehr irgendwie Philosophie eine Rolle.
Oliver Erichiello über das großgeschriebene Ich, den Imperativ »Do it yourself«. Beides führt nicht nur zu großen Selbstüberschätzung, sondern schlimmer noch zur Selbsttäuschung. Arndt Ziesche illustriert das am Beispiel Facebook.
Facebook ist ja sozusagen ein Feiertempel der Individualität, so würden die das beschreiben. Ich kann eine Ego-Collage mir zusammenstellen aus meinen letzten 60 Urlauben und meinen 40 letzten PowerPoint-Präsentationen. Super! Aber die zeigt diese ganze Dualität auf, weil ich mich natürlich in einem komplett gesteckten Rahmen befinde. Ich agiere ja nur in einem vorgegebenen Raum. Hier kannst du deine Fotos hochladen, hier kannst du deinen Spruch von Antoine de Saint-Exupéry. Und wenn ich ein bisschen Intellekt noch dazu haben will, dann werde ich ein Leonard Cohen-Video hochladen und so weiter. Also ich bediene mich, und da kommen wir wieder zu dem, was Oliver Erichieno gesagt hat, ich bediene mich aus all dem, was vorgegeben wurde. Leonard Cohen finde ich cool und so weiter. Für den anderen ist es DJ Häkelmütze Ötzi. Bediene mich daraus und stelle mir also mein Ego aus lauter Vorlagen. Und das auch noch in einem Korridor zusammen.
Und was daran ist wirklich schlimm?
Das ist der entscheidende Punkt. Wenn wir es schlimm gefunden hätten, dann hätten wir ein Sachbuch geschrieben, und zwar ein Sachbuch, das wissenschaftlich fundiert ist und wo wir sozusagen das Dilemma der Welt, dann hätten wir noch eine Ideologie dazu gefügt. Das ist dieses Buch ja nicht. Das Buch ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung beziehungsweise eine neue Ideologie. Dieses Buch ist ein, ja, man kann es sagen, fast humoreskes Sachbuch. Es nimmt sozusagen den Zeitgeist auf, versucht Phänomene zu beschreiben, übertreibt sie und versucht sie auch soziologisch, teilweise sozialpsychologisch einzuordnen, setzt sie sozusagen in einen größeren Zusammenhang und löst es dann auf, indem es sagt, ja, so ist die Welt. Wir maßen uns nicht an zu sagen, dass es schlimm sei. Wir sagen nur, das ist momentan der Zustand. Und es ginge erst einmal darum zu sagen, mal 3 Stufen runter. Mal zu sagen, okay, ich bin jetzt ich, das ist auch alles schön und gut. Aber bitte, haltet alle da draußen fest, die Menschen, die da draußen jetzt zuhören, dass 11 Milliarden Menschen vor uns gelebt haben. Und das ist ein Trugschluss. Wir sind nicht einmalig. Einmalig sind wir nur in einem bestimmten Zusammenhang, über den wir wahrscheinlich später nochmal sprechen werden.
Aus dem Individual-Tohuwabohu unserer Tage erwächst ein Problem. Wenn wir uns und unsere Individualität bis in alle Facetten darstellen können, ist dies zunächst eine angenehme, neuzeitliche Möglichkeit, sich auszuleben und zu verwirklichen. Sobald aber alle Anwesenden sich und ihre Einmaligkeit zeitgleich nach außen tragen, ist nur noch ein pixeliges Individualrauschen existent. Die ehemalige Elite ist in ihrem Individualisierungswahn total gleichgeschaltet. Jeder von uns schreibt an einem Buch. Fertig. Jeder dreht einen Dokumentarfilm. In Arbeit. Jeder verfolgt spannende Projekte. Immer. Jeder macht jetzt wieder Quittenmarmelade. Jeder lernt nochmal E-Gitarre. Jeder ist Leistungsträger. Jede finanziell erfolgreiche Frau fährt Mini. Jeder findet Australien sympathisch, locker und Südafrikas Natur wahnsinnig schön.
Wir Einmaligen, so heißt das Buch der beiden deutschen Markensoziologen Oliver Erichieno und Arndt Ziesche, das heute in Kontext zu reden gibt. Es handelt vom modernen Menschen im Dauerstress des Selbststylings und dem gleichzeitigen Wunsch, trotz Einmaligkeit dazuzugehören. Das Dilemma der Dualität, ein altes Thema in neuem Kleid. Die beiden Soziologen gehen davon aus, dass in der Marke so etwas wie die Befreiung aus dem Dilemma der Dualität steckt. Die scheinbare Befreiung. Arndt Ziesche über das Gute an der Marke.
Also die Marke löst genau dieses Gegensatzpaar auf, was Sie eben genannt haben. Einerseits konfiguriere ich mir meinen blauen Golf am Computer mit 400 extra Optionen ganz, ganz individuell. Auf der anderen Seite habe ich den Wunsch, in die Gemeinschaft der Golffahrer aufgenommen zu werden. Und wir müssen sehen, dass Individualitätsstreben und Gemeinschaftsstreben, das sind zwei Seiten, aber zwei Seiten einer Medaille. Ich möchte gerne in der Gemeinschaft der Harley-Davidson, BMW, was auch immer, Produkte aufgenommen werden. Aber auf der anderen Seite möchte ich mich ganz individuell als Fahrer einer sonst was, als Träger einer sonst was Uhr oder irgendetwas fühlen. Wir haben also immer beides in uns. Und das ist auch, wie das der Mensch sich nicht ändert.
Und die Kommunikation darüber ist eben nur möglich, weil es sich um verpolte geistige Besitzstände bei Marken handelt. Indem wir uns unter bestimmten Dingen, das mag man jetzt für blasphemisch halten, es ist aber nicht, es ist eben soziologisch analysiert, egal ob man sich über Kirche unterhält, Religion, Katholizismus oder die Marke Mercedes-Benz. Es geht bei beiden darum, dass bestimmte Vorurteile verpolt sind. Und mit denen spielen wir als Einzelne, mit denen handeln wir und die geben uns die Möglichkeiten und das macht eben, und da sind wir, glaube ich, bei einer entscheidenden Aussage des Buches, Die Tatsache, dass ich aus diesen unzähligen Möglichkeiten wählen kann und sagen kann, ich bin Katholik, Mercedes-Fahrer, Anhänger des FC Bayern München und mag französischen Chanson, das macht mich individuell. Nichts von dem habe ich selbst erfunden, aber ich habe es selbst zusammengestellt, denn das einzig Freie, was wir haben, das ist das ästhetische Urteil. Niemand kann Ihnen jetzt befehlen, Sie mögen die Farbe grün. Das ist ein Befehl. Kann ich nicht und Sie werden es nicht akzeptieren können.
Also bin ich ein Puzzle.
Ich bin ein Puzzle, aber das Schöne ist, ich kann dieses Puzzle mir selbst zusammenstellen. Und wenn ich Lust habe, da Widersprüche, wir nennen das Wunderstrukturen, aufzubauen, oh, ich fahre einerseits Porsche, aber andererseits bin ich für Greenpeace unterwegs und fahre auf Greenpeace-Schlauchbooten, dann kann ich mir das so zusammenpuzzeln und selbstverständlich auch meine Individualität erhalten. Um wieder beim Soziologen zu sein, Simmel redet von sozialen Kreisen. Ich stelle mir meine Individualität aus verschiedenen sozialen Kreisen zusammen. Und dann gibt das Ganze ein Puzzle.
Porsche-Fahrer und Aufenthalte in Südafrika, erfolgreiche Frauen im Mini und die Arbeit am eigenen Buch. Vieles, was Eric Hielo und Ziesche als Phänomene beschreiben, klingt elitär und mittelständisch. Sind die Hartz-IV-Empfänger besser dran oder erst recht in großer Not, weil sie sowohl mit der Zugehörigkeit wie mit der Eigenständigkeit und Einmaligkeit ganz andere Probleme haben?
Also das ist eine, denke ich, berechtigte Kritik. Aber das ist natürlich unsere Erlebniswelt, die wir um uns haben. Und das ist aber auch ganz entscheidend zu sehen, wir analysieren Strukturen. Und für uns ist es erstmal egal, auf welcher Liga man spielt, ob man einen Skoda fährt oder einen Rolls-Royce fährt. Wir gucken nur, warum fährt er dieses Auto und warum trinkt er diesen Rotwein oder warum trinkt er dieses Arbeiterbier.
Und das ist, glaube ich, auch wieder zutiefst soziologisch. Und da sind wir eben, glaube ich, auch beim Thema, was uns so wütend macht, wirklich wütend, wenn man einfach mal beschaut, wohin sich die Soziologie in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, gerade im deutschsprachigen Raum. Nämlich zu einer Nischenwissenschaft, die eigentlich nur noch klar machen möchte, was nicht funktioniert, was nicht geht und welche Option nicht mehr gespielt werden dürfen. Und die sich einfach nur noch verschanzt hinter Statistiken, hinter Analysen beziehungsweise Wortungetümen. Wenn man einfach mal nach Frankreich schaut und die klassischen Soziologen dort sieht, Stichwort Pierre Bourdieu, die feinen Unterschiede, der hat sich das Leben der Menschen angeschaut. Der hat sich ganz genau angeschaut, wer ist Fischstäbchen und wer nicht. Und wer ist Kartoffelbrei? Ist das von seiner sozialen Schichtung her abhängig und so weiter? Das ist lebensnah. Das ist Lebenswirklichkeit. Das ist eine Wissenschaft, die sich tatsächlich mit dem Alltag beschäftigt, die versucht, eben aus diesen Strukturen, Arndt Ziesche sagte es, ja, Dynamiken abzuleiten.
Wenn Eric Hielo und Ziesche von Marken reden, meinen sie nicht immer etwas, was man in einem Laden kaufen kann. Sie reden auch von der Marke Freizeit, von der Marke Elternschaft oder auch von der Marke Hochzeit. Angesprochen ist der neue Hochzeitsboom mit Glanz und Gloria in Zeiten der hohen Scheidungsraten.
Also, die Soziologen erklären sich das folgendermaßen. Wie wir mit dem Buch klarmachen wollen, hat sich der Mensch überhaupt nicht verändert. Aber das Tempo hat sich ganz, ganz entscheidend verändert. Und das macht dieses Beispiel Hochzeit klar. Wir träumen alle immer noch von einer, also alle in Anführungszeichen, immer noch von einer weißen Hochzeit mit Schimmel, mit Kirche, mit Romantik und, und. Aber das Tempo hat sich verändert. Ich kann halt 9-mal heiraten, 10-mal heiraten und es wird immer wieder einen weißen Schimmel geben und es wird immer wieder eine Kirche geben und es wird mir immer wieder einmalig vorkommen. Aber das ist genau der Punkt. Die Zeit dreht sich immer schneller. Wir kommen da nicht mehr ganz mit, aber wir haben zum Beispiel so eine feste Sozialstruktur, Marke Hochzeit. Wir bewegen uns in Strukturen. Diese Strukturen haben sich beschleunigt, also heiraten wir ein paar Mal, aber das ändert nichts an dem Traum.
Es gibt für das moderne Individuum durchaus gute Gründe, die Ehe einzugehen. Sie befriedigt nicht nur kollektive, sondern auch individuelle Bedürfnisse. Einmalige benötigen überlebensnotwendig ein Spiegelbild ihrer Einmaligkeit. Ein fester Partner, der ihnen immer wieder absolute Einzigartigkeit versichert, ist eine sichere Bank. Viel anstrengender wäre es doch, immer wieder aufs Neue, Unbekannte von der eigenen Genialität überzeugen zu müssen. Ein Urlaub alleine verbracht ist kein Urlaub. Wir benötigen für unsere Wahrnehmung ein Referenzobjekt. Wir können uns nicht in uns selbst sehen, wenn wir uns nicht in unseren Interaktionen mit anderen sehen lernen und dadurch, dass wir die anderen als Spiegelungen unserer selbst sehen, auch uns selbst als Spiegelungen des anderen sehen. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Ohne den anderen wäre es, als sei ich nicht da. In ihm kann ich mich meiner selbst immer wieder versichern und so selbstbewusst hinausposaunen, wie einmalig ich bin. Logisch.
Und wie sehen die beiden Autoren die Marke Elternschaft?
Also ich habe das Glück, Vater zu sein. Und da beobachtet man natürlich Dinge. Und ich fand es interessant zu bemerken, dass wir, bevor das Kind da war, zunächst einmal 20 Bücher hatten über das Elterndasein. Was mache ich denn richtig? Was mache ich falsch? Was darf ich auf keinen Fall tun? Es gibt ja inzwischen schon Magazine, die sich nur mit diesem Thema behandeln. Alles aufs Lifestyle, ne? Und alles so, dass man es möglichst gerne liest. Was kann man daraus für einen Schluss ziehen? Man kann daraus für einen Schluss ziehen, dass eine Generation, unsere Generation der heutigen Eltern, erst einmal lost ist, also erstmal verloren ist. Und weil nämlich Elterndasein plötzlich in einem Zusammenhang oder mit einem Motiv agiert, das in unserer Welt ja fast unbekannt ist, nämlich Unberechenbarkeit. Ich kann nicht berechnen, ob ich ein Kind habe, welches zuckersüß jeden Tag in seiner Wiege liegt, oder ob ich ein Kind habe, das Tag und Nacht schreit und uns an den Rand der Verzweiflung bringt.
Es ist eben eine Sache, die wir komplett nicht unter Kontrolle haben. Es ist eine der letzten Bastionen, wo wir nichts zu kontrollieren haben.
Kontrollverlust durch wirkliches Leben. Kontrollverlust durch das Kind, das auch von Anfang an einmalig sein soll. Einzigartig, weil schließlich selbst gewählt. Der Stress der Selbstinszenierung geht weiter, trotz Kontrollverlust. Arndt Ziesche und Oliver Erichiello orten in der Beschleunigung der Zeit eine wichtige Ursache des Einmaligkeitsdrucks.
Das Zauberwort ist eben Beschleunigung. Warum wird alles schneller? Jetzt könnte man sagen, das hat mit Technik zu tun und so weiter. Ich glaube, dass es da noch einen anderen Grund gibt. Es gibt nämlich den Grund, dass wir gerade, weil wir uns einmalig fühlen wollen, in immer kürzere Zeiteinheiten immer mehr Erlebnis stecken. Also das ist tatsächlich diese berühmte Frau aus einer Kaffeewerbung, die morgens um 6 Uhr aufsteht, aussieht wie die Venus, gleichzeitig dann arbeiten geht, abends die Kinder hütet und am Ende des Tages noch ein Candlelight-Dinner mit ihren Liebsten hat. Also sozusagen alles in Zeitraffer an einem Tag. Warum ist uns das so wichtig? Weil wir das Leben in Fülle anstreben, weil wir sagen möchten, wenn es irgendwann mal vorbei sein sollte, ich habe mein Leben gelebt, ich habe alles erlebt und ich habe dieses gemacht und ich habe jenes gemacht, aber ich habe mein Leben gelebt.
Das ist Kontext. Zwei junge Hamburger Soziologen durchleuchten unseren Dauerstress mit der Selbstinszenierung. Ihr Buch heißt »Wir Einmaligen« und ist bei Eichborn erschienen. Mal andersrum gefragt, warum eigentlich hat die Masse heute so schlechte Karten?
Wo wir das Individuum so feiern, ist Masse der schlichte No-Go-Begriff. Seltsamerweise bei Fußball-Weltmeisterschaften möchten wir nichts mehr als in der Masse der Schweizer, der Deutschen, der sonst wie Fans zu sein.
Aber bitte denke mal an die Olympischen Spiele in China. Da war sozusagen bei der Eröffnungsfeier der Tenor, der Medien ja, als dann diese Veranstaltung begann, dass es ja eine ganz, ganz perfide Massenveranstaltung gewesen sei. Ganz interessant, das festzustellen. Also da wurde der Begriff Masse wieder in seiner bösen Form sichtbar.
Also Masse, selbst an die Masse haben wir Anforderungen. Es sollen fröhliche Menschen sein, die sich auf keinen Fall schlagen, die sich auf den Schultern tragen, die für eine positive Sache sind. Aber wir können eben das eine nicht ohne das andere. Es gibt böse Massen und es gibt gute Massen.
Das heißt, Masse ist auch etwas, was uns Angst macht, weil sie unkontrollierbar ist.
Das hätten wir nicht besser sagen können, ja.
Der Soziologe würde nur natürlich differenzieren zwischen Masse. Masse ist immer gleichgerichtet. Ich kann Masse positiv gleichrichten, indem zum Beispiel eine Masse von Menschen einer anderen Masse hilft. Das ist möglich. Und es gibt eben auch Massen, die zerstörerisch sind. Also ein Aufmarsch in Wien in den 30er Jahren, wo sozusagen Österreich annektiert wurde, ist eine zerstörerische Masse im Effekt gewesen. Nur das, was wir immer meinen mit zerstörerisch, ist eigentlich eine Menge. Die ist nämlich vollkommen unkontrolliert. Da sind die einzelnen Teile so, dass sie einfach wie ein Mob agieren. Aber diese Differenzierung wird halt heutzutage nicht mehr gemacht.
Und das Tolle ist an Masse, sehen wir immer nur die Leute, die dann auf die Bastille stürmen oder sonst etwas machen. Aus soziologischer Sicht muss Masse nicht an einem Ort versammelt sein. Ich sag mal, alle schwarz bebrillten Ingenieure und Architekten, die Saab fahren, sind mit allen schwarz bebrillten Ingenieuren, die Saab fahren, auf der ganzen Welt verbunden. Die bilden auch eine Masse. Also wir bilden jeden Tag Massen. Oder das ist, glaube ich, auch von Herrn Simmel, die Anzahl dieser Massen, in der wir uns bewegen, das ist ein Gradmesser für die Kultur, in der wir leben. Und in der westlichen Welt sind es einfach wahnsinnig viele Massen, durch die wir innerhalb eines einzigen Tages durchgehen. Eben noch Schriftführerin im Minigolfclub, danach Sekretärin dort und dort und vielleicht Chefin im Tennisclub, was auch immer.
In Ihrem Buch schreiben die beiden zur Masse unter anderem:
In Wahrheit ist es nämlich ungeheuer beruhigend, Teil der Masse zu sein. Unsere Angst davor ist völlig unbegründet. Der französische Tausendsassa Alexis de Tocqueville findet sogar: Mit der Masse nicht im Einklang sein, heißt sozusagen nicht leben.
Was tun im Dilemma zwischen stetiger Neuinszenierung und dem eigenen Wesen als Gewohnheitstier? Was tun im Dilemma zwischen dem Wunsch nach Einmaligkeit und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit? Vielleicht keine soziologische Frage, aber gestellt habe ich sie dennoch. Und wen erstaunt es? Ich habe auch keine soziologische, sondern eher eine philosophische oder gar religiöse Antwort erhalten.
Ich möchte einfach mal mit einer Beobachtung antworten, die wir vor einiger Zeit irgendwann am Flughafen gemacht haben. Wenn Sie morgens um 7 Uhr auf irgendeinem Businessflieger warten und Sie sehen dann diese unzähligen Damen und Herren, vor allem Herren, die dort stehen, dann merken sie erstens, wie traurig sozusagen diese Parade von eigentlich Leistungsträgern ist, die dort aufgestellt sind, die sich alle für die Könige ihrer Welt halten, ihrer Abteilung, ihres Unternehmens. Und das Einzige, was uns immer wieder auffällt, es wäre alles viel erträglicher, wenn man einfach nur sagen würde, ja, das ist das Leben, ich werde die Welt nicht neu erfinden. Und weil das so ist, nehme ich die Dinge einfach nicht mehr so ernst. Deswegen ist einfach alles, was ich mache, muss, und das mag sich jetzt naiv anhören, aber es muss irgendwie mit einem Lächeln geschehen. Ich glaube, wir glauben, dass viele Probleme, viele Dinge, die uns umgeben, einfach daraus resultieren, dass Menschen ihr Tun und Treiben wirklich für den Mittelpunkt der Welt halten und nicht mehr bereit sind, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, das, was hier passiert, ist wichtig, es ist existenziell für mich, aber es ist nicht der Dreh- und Angelpunkt des Universums.
Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race on Hudson.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.